Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute über das Thema Satellitenkonnektivität aus dem All. Wo stehen wir? Und haben diese Folge live am 9.04.2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Wir hatten zum einen Dr. Anna Christmann von den Grünen zu Gast. Sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt und Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups. Und zum anderen Katrin Bacic. Sie ist CEO von Unio Enterprise, ein New Space Start-up, das ein System für schnelles Internet aus dem Weltraum aufbaut. Mit Satellitenkonnektivität können Versorgungslücken in schwer zugänglichen Gebieten geschlossen werden und Mobilfunkangebote sehr gut ergänzt werden. Wer hat aber die Nase vorn? Was brauchen wir und wo genau stehen wir bei dem Thema? Genau das haben wir in den nächsten 45 Minuten diskutiert. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Nicole Nehaus-Laub und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Herzlich willkommen bei uns im Basecamp zu einer weiteren Ausgabe Trend to Go. In dieser Eventreihe von uns geht es um nichts weniger als die Zukunft. Wir wagen den Blick über den Tellerrand und laden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um über Innovationen und Trends zu sprechen. Heute führt uns die Reise in den Weltraum. Es geht, um genau zu sein, um die Satellitenkonnektivität aus dem All. Satelliten versorgen uns mit wichtigen Diensten in der Erdbeobachtung, der Navigation und Kommunikation. Es hat das Potenzial, an schwer zugänglichen Orten, wo andere Netze oft gar nicht zur Verfügung stehen, für Internetverbindung zu sorgen. Wie wichtig das sein kann, sehen wir gerade in der Ukraine. Mit Satellitenkonnektivität können Versorgungslücken in schwer zugänglichen Gebieten geschlossen werden und Mobilfunkangebote sehr, sehr gut ergänzt werden. Wer hat aber die Nase vorn? Was brauchen wir und wo genau stehen wir bei dem Thema? Das werden wir uns in den nächsten 45 Minuten hier gemeinsam anschauen und diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir zu diesem spannenden Thema folgende Gäste begrüßen dürfen. Zum einen Dr. Anna Christmann von den Grünen. Sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt und Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups. Wenn sie einmal nicht in Sachen Mond, Weltraum, Klima oder Start-ups unterwegs ist, habe ich gelernt, fährt sie gerne mit dem Rad oder geht ins Theater und lebt mit ihrer Familie in meinem persönlichen Lieblingsbundesland Baden-Württemberg in Stuttgart. An der Stelle schöne Grüße nach Villingen-Schwenningen. Herzlich willkommen, Frau Christmann. Schön, dass Sie da sind. Es darf applaudiert werden. Und zum anderen freue ich mich sehr, dass Katrin Bacic bei uns ist. Sie ist CEO des Startup Unio Enterprise, das ein System für schnelles Internet aus dem Weltraum aufbaut. Bis 2027 sollen dafür rund 250 Satelliten um die Erde kreisen, um die erdgebundene Infrastruktur sinnvoll zu ergänzen. Vor ihrer Tätigkeit bei Unio war Katrin 17 Jahre bei Telefonica tätig. Bis 2023 war sie Geschäftsführerin und Strategiechefin von Vaira Germany, wo sie sämtliche Start-up-Programme des Unternehmens leitete. Vaira ist der Corporate Accelerator von Telefonica. Katrin lebt mit ihrer Familie in München und hat eine raumfahrtbegeisterte Tochter, wie ich gelernt habe. Nicht zuletzt hat sie wegen ihrer Tochter auch den Schritt in die Raumfahrt unternommen, um ein kleines Geheimnis zu lüften. Und es ist immer schön, eine ehemalige Kollegin natürlich bei uns im Basecamp zu haben. Daher herzlich willkommen, liebe Katrin. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Mein Name ist Nicole Nehaus-Laug, ich arbeite bei Telefonica und darf durch diese Runde führen und freue mich sehr, dass alle heute Abend hier erschienen sind und natürlich auch via Livestream, wo auch immer Sie gerade sitzen. Bevor wir starten, ganz wichtig, wir lieben den Dialog, daher nutzen Sie bitte die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir haben am Ende dafür ein paar Minuten Zeit, entweder direkt hier vor Ort oder auch via YouTube über die Chatfunktion. Meine lieben Kollegen werden die Fragen ins Basecamp tragen, auch die, die über YouTube gestellt werden. Damit können wir direkt starten. Liebe Frau Christmann, seit Ende vergangenen Jahres gibt es eine neue Raumfahrtstrategie der Bundesregierung und die löst die von 2010 ab. Die Raumfahrt ist Ihren Worten nach raus aus der Nische und elementar für Klimaschutz, für Digitalisierung und für unsere Sicherheit. Weiter ist Raumfahrt kritische Infrastruktur. Wie müssen wir uns das vorstellen? Und warum ist das Weltall auf einmal so wichtig für uns?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir über das Thema heute reden, eben weil es so wichtig ist für uns alle, für den Planeten und für uns als gesamte Gesellschaft und das in der Breite oft gar nicht so bekannt ist. Und deswegen war es so wichtig, dass wir jetzt auch eine neue Raumfahrtstrategie gemacht haben. Und man kann vielleicht als erstes feststellen, seit 2010 hat sich die Raumfahrt einfach drastisch revolutioniert. Es ist einfach überhaupt nicht mehr das Gleiche, was vor jetzt dann 13, 14 Jahren stattgefunden hat, als heute. Die Zahl der Satelliten im All hat sich vervielfacht, muss man sagen. Wir haben mittlerweile eben so 8.000 bis 10.000 Satelliten, die um uns herum in Bewegung sind. Und von denen ganz viele Dienste und Leistungen auf der Erde abhängig sind. Deswegen so wichtig, dass wir diese Bedeutung der Raumfahrt auch erkennen. Ich habe gesagt, kritische Infrastruktur, weil unsere Energieversorgung, weil jetzt schon ein ganzer Teil unserer Kommunikation davon abhängig ist, dass wir die Daten aus dem Weltall bekommen. Natürlich die ganze Navigation mit den GPS oder wie ich auch gerne hervorgebe, Galileo-Daten, die nämlich von der europäischen Konstellation zur Navigation stammen. Davon sind wir heute schon abhängig. Es könnte ganz viel nicht stattfinden, wenn wir nicht diese Dienste zur Verfügung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir natürlich in diese Infrastruktur auch investieren und dass sich das auch als eigenen Industriezweig begreifen. Und dieser Industriezweig, der ist eben stark im Wandel. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Wir sehen natürlich getrieben in dem Fall auch viel von dem, was wir aus den USA kennen, an neuen Unternehmen, allen am bekanntesten sicherlich SpaceX mit den Aktivitäten, aber sie sind natürlich nicht die einzigen, die da unterwegs sind. Sehen wir einen ganz neuen Trend, eben auch, den man unter dem Begriff New Space oftmals zusammenfasst, dass es nicht mehr so stark ist, der Staat beauftragt einzelne Mammutprojekte, die dann auftragsmäßig von der Industrie umgesetzt werden, sondern viel stärker eine dienstleistungsorientierte Ecke, wo ganz viele neue Akteure eben auch auf den Plan kommen. Das hat auch damit was zu tun, dass die Satelliten kleiner geworden sind. Dadurch ist es kosteneffizienter geworden. Die Starts sind einfacher zu bekommen, auch durch vor allen Dingen amerikanische Launcher bisher. Und das alles hat zu einer Dynamik geführt, dass wir die Chancen, die eigentlich noch da liegen im All, viel, viel besser nutzen können. Nicht zuletzt auch, das will ich noch erwähnen, für den ganzen Bereich Klima, wo wir natürlich einerseits das Wissen über Erdbeobachtungsdaten brauchen, aber auch Startups entstehen im Bereich Waldbrandbekämpfung, Messung von Wasserqualitäten etc. Also auch da noch viel Potenzial, was technisch möglich ist, was wir aber noch besser heben können. Und deswegen haben wir mit der Raumfahrtstrategie da auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und insbesondere haben wir aus Deutschland heraus ein Interesse, wirklich diese wirtschaftliche Dynamik zu nutzen, um all diese Potenziale dann auch für uns als Mehrwert für die Gesellschaft zu bringen. Und da spielt eben insbesondere das Thema New Space, Unterstützung auch von neuen, jungen Unternehmen eine große Rolle, sodass wir die Expertise von lang etablierten Unternehmen, die viele sicherlich kennen, zusammenbringen können mit einer hohen Dynamik und einer stärkeren Industrialisierung auch im Raumfahrtbereich.
Und natürlich haben wir ein New Space Startup hier mit Unio, liebe Katrin. Und Unio ist dabei, Europas erste souveräne kommerzielle Satellitenkonstellation für schnelle, leistungsstarke und sichere Konnektivität aufzubauen. Was genau heißt das, damit wir es alle verstehen?
Genau. Unio Münchner Startup, wir haben vor einem Jahr gestartet und wir wollen, wie du richtig gesagt hast, Nicole, schnelle Konnektivität und Internet primär für die Mobilitätsbranche aufbauen. Und dazu haben wir auch schon unser erstes Produkt gelauncht. Dazu brauchen wir gar nicht unsere eigene Konstellation, denn es gibt heute ja auch schon Konstellationen oben, die quasi Internet aus dem All bereiten. Das ist Unio Move und Unio Move ist eine netzwerkagnostische Lösung für Fahrzeuge. Und wir sind eben überzeugt bei Unio, dass wir für die Trends, die es gerade in der Mobilitätsbranche gibt, also egal ob für Züge oder Autos, autonome Busse, Traktoren in der Landwirtschaft, wie auch LKWs in der Logistik- und Transportbranche, da passiert ja wirklich ein ganz großer Wandel, nämlich alle Fahrzeuge sind nach vorne vernetzt. Es gibt ganz viele Sensoren, die heute in einem Traktor sind oder in einem LKW, hin natürlich natürlich zu der ganz großen Zukunftstechnologie autonomes Fahren. Und für das brauche ich eine Sache und das ist Konnektivität. Und dazu gibt es zum Glück 5G und das ist auch perfekt für ganz viele Bereiche auf der Erde. Aber es gibt eben auch Orte, wo kein 5G ist, entweder aus physikalischen Gründen, weil ich gar kein terrestrisches, physisches Netz aufbauen kann. Mitten im Pazifik kann ich kein Glasfaser mehr verlegen. Oder es gibt eben auch Orte in Deutschland, wo es kommerziell vielleicht auch für manche keinen Sinn macht, ein terrestrisches Netz aufzubauen. Und wir von Unio sind überzeugt, dass wir ein hybrides Netz nach vorne brauchen, eine Mischung aus terrestrischen und Satellitenkonnektivität. Und dazu gibt es unser Unio Move Produkt speziell eben auch für Fahrzeuge.
Und ich sagte eingangs ja, dass ihr 2027 250 Satelliten im All haben wollt. Ich habe gelernt, es gibt Orbits. Es gibt drei verschiedene Orbits auf 300 Kilometer, 500 Kilometer und 1000 Kilometer. Ich glaube, es sind noch ein paar Meter zwischendrin, aber so ungefähr. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn ihr 250 Satelliten ins All schießt? Also das macht genau. Man ja nicht mal eben so.
Also für Konnektivität ist eben der LEO, dieser Low Earth Orbit, der bis zu, sag jetzt mal, 1500 Kilometer geht, wirklich der relevanteste. Unsere Konstellation wird so auf 1200 Kilometer fliegen. Und je niedriger ich quasi die Konstellation baue, umso mehr Satelliten brauche ich auch. Okay. Deswegen so geostationäre Satelliten, die primär auch sind für Erdbeobachtung, da reichen dann teilweise schon 2, 3 riesengroße, teure, schwere Satelliten aus, um quasi den Use Case zu bedienen. Und für Konnektivität für unsere Smartphones, aber eben auch für die Vernetzung von Fahrzeugen brauche ich eben eine Konstellation im niedrigen Orbit. Und wir fangen Ende nächsten Jahres an mit unserer ersten Demo-Mission, die ersten 2 Satelliten, die wir in den Orbit schießen. Und dann geht's natürlich stufenweise weiter bis zu einer fertigen Konstellation von ungefähr 250 Satelliten bis 2030.
Okay. Und was ist denn bisher schon alles möglich? Also, ne, wir haben diese Satelliten. Wer und was funkt aktuell schon aus dem All? Was ist möglich? Und warum brauchen wir das eigentlich? Also, wir haben es schon so ein bisschen beschrieben, aber es ist ja, ne, raus aus der Nische. Bisher irgendwie, also gefühlt, natürlich sprach man immer über Satellitenkonnektivität und so weiter, aber es ist auf einmal überall. Was ist passiert? Warum ist das so?
Also vielleicht fange ich mal an. Wir haben ja das Beispiel gesehen, was Sie auch schon gebracht haben, leider in Kriegszeiten in der Ukraine, ja. Wo es notwendig geworden ist, auf ein Netzwerk zuzugreifen, das eben von Satelliten angeboten wird, weil das Terrestrische nicht mehr zugänglich war, gestört wurde und mir so eben eine extra Möglichkeit hatte, ein solches Netzwerk zur Verfügung zu haben. Das heißt, da ist es ein Resilienzfaktor einerseits. Und wir sehen natürlich, es gibt dafür aber eigentlich nur einen Anbieter derzeit. Und das führt natürlich zu einer starken Abhängigkeit, die von uns gerade vielleicht auch aus Demokratiegesichtspunkten nicht unbedingt so hilfreich ist, wenn man von einem einzigen abhängig ist. Und es gibt natürlich einerseits die kommerziellen neuen Use Cases, da ist Unio ja ein Beispiel für im Mobilitätsbereich, wo wirklich da Services dann angeboten werden können. Natürlich in Autos, Zügen, wo auch immer, auf Schiffen oder Ähnlichem, die bisher es nicht gibt. Das heißt, daraus kann man einfach einen Use Case machen, wo man Leistungen an Endkunden anbieten kann. Aus staatlicher Sicht gibt es eben auch die Möglichkeit, zusätzlich sichere Kommunikationsnetzwerke zu schaffen. Da spielt auch Cybersicherheit natürlich eine Rolle, dass man Kanäle hat, auf denen man abgeschlossen kommunizieren kann, die nicht zugänglich sind für andere. Und eben dann dieser Resilienzfaktor, dass man immer noch ein Backup hat, wenn eine Sache ausfällt. Ich glaube, das sind die verschiedenen Gesichtspunkte, warum wir uns zunehmend mit diesem Konnektivitätsbereich beschäftigen, als besonderen Anwendungsfall im Bereich von Satelliten, neben natürlich eben Erdbeobachtungssatelliten, die es ja schon lange gibt, und Navigationssatelliten. Also da gibt es ja schon viele, die seit langem dort sind. Aber in der Konnektivität ist es eben eine gewisse neue Entwicklung, weil man nach und nach jetzt sieht, was man damit eigentlich tun kann. Und deswegen hat sich ja auch die EU auf den Weg gemacht, das mit dem sogenannten Projekt Iris Square anzugehen, eine eigene Satellitenkonstellation aufzubauen. Das unterstützt Deutschland auch im Grundsatz. Wir sind allerdings dort gerade auch in einer durchaus herausfordernden Phase, weil es da natürlich darum geht, aus unserer Sicht eine Chance auch zu nutzen, beide Sachen zusammenzubringen. Einerseits diese sichere Kommunikation für Staaten, aber auch die kommerziellen Use Cases, wo natürlich auch Investitionen von privater Seite wichtig und spannend wären. Da wird gerade noch austariert, wie das gut zusammengeht, um das wirklich dann auch zu einer erfolgreichen Konstellation für Europa zu machen, die natürlich auch zur Frage der europäischen Souveränität dann beitragen kann.
Jetzt nehmen Sie mir schon ganz viel vorweg, aber dann machen wir da an der Stelle auch total weiter, weil die Frage ist natürlich, wer hat denn die Nase im Moment vorn? Ne? Also USA und China mit, wir haben es schon angesprochen, Starlink, das Amazon-Projekt Cooper, es wird an einer europäischen Lösung gebaut. Wenn man sich überlegt, also ich hatte jetzt gelesen, wir haben im Moment acht, das sagten Sie auch eingangs schon, wir haben 8.000 bis 10.000 Satelliten irgendwie gerade im All auf den Laufbahnen, in den Orbits, um es richtig zu sagen. Es sollen einmal 42.000 Satelliten werden. Wo stehen wir denn da? Gibt es sowas wie ein Wettrüsten von Satelliten jetzt? Also ich meine, wenn wir, also von 8.000 auf 42.000, wie muss man sich das vorstellen?
Also vielleicht, genau, einmal der Kommentar, dass natürlich USA da absolut führend ist und zwar mit einem ganz klaren Anbieter und das ist Starlink. Also von den 8.000 Satelliten, die oben sind, betreibt Starlink rund 5.500 und monatlich werden es mehr und die sind da natürlich führend, was das Thema auch Konnektivität aus dem Low Earth Orbit angeht. Es gibt auch Player aus der Mobilitätsbranche, wie zum Beispiel Geely, chinesischer Automobilhersteller, die eine eigene Konstellation bauen. Die haben, glaube ich, jetzt schon so um die 600 Satelliten oben. Also man sieht schon, außerhalb von Europas wird da ganz schön Gas gegeben, um quasi wirklich dieses Thema Konnektivität und Internet aus dem All zu bedienen. Und deswegen sehen wir da ein absolutes, ja, Notwendigkeit, auch aus der Industrie heraus, um so eine europäische Konstellation aufzubauen.
Wie trägt UNIO denn zu der europäischen Konstellation bei?
Also erstmal wollen wir eine eigene kommerzielle Konstellation aufbauen, gezielt für die Mobilitäts- und Automobilbranche, unterstützen auch nach vorne als Start-up natürlich auch Iris Square, die europäische Lösung, die aufgebaut wird. Also generell ist das natürlich jetzt auch nach vorne eine Chance für viele Startups. Es gibt ja da eine Regelung, 30% der Lösung soll durch Startups quasi kommen. Und da, ja, hoffen wir natürlich, dass wir als New Space Startup-Szene da auch unseren entsprechenden Beitrag leisten können. Denn was Sie ja auch eingangs gesagt haben, es ist da wirklich eine Zeitenwende in dem Thema Luft- und Raumfahrt. Es gab ganz viele eben national getriebene große Programme von 2, 3 oft großen nationalen Playern, die Luft- und Raumfahrt bedient haben, sehr technologisch getrieben, sehr innovationsgetrieben, mit wenig kommerziellen Gedanken. Und das hat sich wirklich geändert. Internet aus dem All, aber auch Use Cases für die Medizinbranche, für Medikamentenentwicklung, also für ganz viele unterschiedliche Industrien ist wirklich der Weltraum wichtig geworden, um auch wirklich da Innovationen in den Industrien nach vorne zu bringen.
Ich will vielleicht noch 2 Punkte ergänzen, weil Sie ja auch gesagt haben, wie viele Satelliten in Planung sind und dass es immer voller wird. Ja. Das ist tatsächlich ein Aspekt, dem wir uns natürlich auch beschäftigen und weshalb Nachhaltigkeit im Weltraum auch ein immer wichtigeres Thema wird. Alleine schon, damit man auch Gefährdungssituationen, wo Satelliten sich gegenseitig dann rammen könnten oder aufeinander zusteuern, das erhöht sich natürlich massiv, dieses Risiko. Also der Bedarf, dort auch eine intelligente Steuerung drin zu haben, ist wirklich immer größer. Auch dort gibt es schon auch Startups zum Teil, die sich damit beschäftigen, diese Daten auch um Satelliten herum dadurch besser managebar zu machen. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass manche einfach ausfallen und dann unkoordiniert im Weltraum auch unterwegs sind. Wir haben das ganze Thema von Weltraumschrott, der dann am schlimmsten entsteht, wenn eben 2 Satelliten aufeinandertreffen. Ich sage mal gewollt oder ungewollt. Da gibt es leider auch Ereignisse, die das eben mit Absicht auch an Satellitentests ja durchgeführt haben. Und insofern ist alleine die schiere Menge, die da entsteht, auch ein Thema, Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und bisher gibt es relativ wenig Regeln dazu. Es ist eigentlich ein ziemlicher Wildwest im Weltraum. Und deswegen ist auch verschiedenste Aktivitäten bei den Vereinten Nationen gibt, Weltraumgesetzgebung auch, an der wir auch zum Teil dran sind, die da notwendig ist, um das zu managen. Also das ist der eine Teil. Das lässt sich dann auch managen, aber es braucht bessere Regeln. Und der zweite Teil ist natürlich mit den Konstellationen, dass sich schon die Frage auch stellen wird, wie viele Konstellationen werden am Ende daraus auch hervorgehen und überleben. Also es wird sicherlich nicht eine immer ansteigende Zahl von Konstellationen sein. Irgendwann ist natürlich so ein Markt auch gesättigt und das Angebot da auch von verschiedenen Playern. Und da hat sich aber eben die EU so positioniert, zu sagen, das ist so eine wichtige kritische Infrastruktur, wie eingangs schon gesagt, dass es wichtig ist, dass wir ja auch eine explizite europäische Souveränität in der Frage haben. Für uns ist aber wichtig, dass es eigentlich nicht dabei stehen bleiben kann, dass man sagt, na gut, dann kaufen wir als Europa jetzt die Satelliten ein und haben die dann da oben nur für staatliche Kommunikation, sondern dass eine nachhaltige europäische Souveränität im Kommunikationsbereich aus dem All eigentlich dadurch entsteht, dass daraus eben auch ein kommerzielles Ökosystem entsteht. Weil nur dann habe ich natürlich auch wiederkehrende Investments, verschiedene Akteure, die sich daran beteiligen, was nicht so hilfreich ist und eher ein bisschen der älteren Raumfahrtidee entspricht, ist einfach nur die Satelliten einzukaufen und dann nur für staatliche Kommunikation zu nutzen. Ja. Dafür ist so eine Konstellation eigentlich auch viel zu groß. Also ja. Und das ist jetzt die entscheidende Phase, gerade bei dem IRIS-Projekt, dass wir eben darauf drängen, dass es auch für Startups Anknüpfungspunkte geben muss, dass es kommerzielle Use Cases gibt, dass es eine Partnerschaft mit auch den Telekommunikationsunternehmen gibt, für die das nämlich eine große Chance sein kann, aber dafür müssen die eben auch zusammengebracht werden.
Ja, okay. Dann vielleicht da direkt anschließend dran. Kann ein Satelliten-Internet-Vertrag eine innovative und leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Mobilfunk- und Festnetzverträgen sein, Katrin?
Ich beantworte es ganz klar mit einem Nein, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass wir ein hybrides, eine hybride Infrastruktur nach vorne brauchen. Das heißt, es gibt einfach Gebiete auf der Erde, wo Satellitenkonnektivität sicherlich unschlagbar ist. Das ist in ländlichen Regionen, das ist mitten auf dem Meer, wo man einfach mit terrestrischer Infrastruktur, wie ich schon gesagt habe, einfach limitiert ist, entweder physikalisch oder ökonomisch. Aber es gibt definitiv auch eben wie hier mitten in Berlin oder mitten in New York in den urbanen Gebieten ist 5G mit Sicherheit, und da spreche ich jetzt wahrscheinlich mal auf die nächsten 10, 20 Jahre, mit Sicherheit auch einfach die kostengünstigere Konnektivität als Satellitenkonnektivität. Deswegen gibt es eben viele Player, die davon überzeugt sind, dass beide Infrastrukturen nach vorne zusammenwachsen müssen. Ich freue mich auch, dass so ein Thema hier im Basecamp Telefonica quasi auch aufgenommen wird, weil ich sehe Satellitenkonnektivität oder auch Starlink nicht als Konkurrenz für die Telekommunikationsanbieter, sondern wirklich als Chance. Es ist eine neue Innovation und es bietet auch den klassischen Telcos nach vorne Potenzial, nochmal neue Use Cases für vor allem auch B2B-Partner und Industrien anzubieten.
Was natürlich auch spannend sein wird, ist, wie sich das Thema weiterentwickelt, weil wir haben natürlich jetzt einen Status quo in der Technologie, auch bei Starlink, der noch mit terrestrischen relativ großen Antennen auch funktioniert. Also da brauche ich auch noch ganz schön viel, um das zu nutzen. Ne, gibt's dann auch mal die Frage, wie teuer dürfen diese Antennen sein? Wie groß oder klein dürfen sie sein, damit ich sie auch zum Beispiel im Mobilitätsbereich einsetzen kann? Ich will vielleicht auf meinem Auto nicht unbedingt so einen riesen Satellitenschirm durch die Gegend fahren. Und da, das ist aber natürlich eine Entwicklung, die gerade stattfindet, wo wir auch noch viele Innovationen sehen werden. Und es geht ja jetzt auch gerade schon in diese Richtung Direct-to-Device. Das heißt, das Ziel ist natürlich in dem Bereich, dass man direkt auf dem Mobilgerät eigentlich die Satellitensignale empfangen kann. Dass also diese mini-kleine Antenne, die wir alle mit uns rumtragen in unseren Handys, ausreichen wird, das zu empfangen. Und das macht natürlich wieder noch eine ganz neue Möglichkeit eigentlich von Anwendungsbereichen, weil dann kann jede und jeder mit ihrem Endgerät einfach das nutzen, ohne dass ich großartig mir noch am Boden irgendwas zulegen muss oder investieren muss, um es überhaupt nutzbar zu machen. Und das finde ich ist ein sehr spannendes Szenario, weil das natürlich dann auch gerade für viele Nutzer jetzt im öffentlichen Bereich, vielleicht auch nochmal aus Regierungsseite gedacht, dann interessant wird, wenn ein technisches Hilfswerk, gerade im Katastrophenfall, wo vielleicht die terrestrischen Systeme ausfallen, dann einfach direkt auf so einen Dienst zugreifen kann, ohne dass es sich vorher ausgestattet haben muss mit allem Möglichen, um das überhaupt nutzbar zu machen. Ja. Das sind Trends, die eigentlich für uns wichtig sind, um dann auch nochmal die Möglichkeiten der Nutzung zu erweitern, sodass es eine wichtige, ich würde auch sagen, Ergänzung zu dem ist, was wir an terrestrischen Netzen haben. Eben als Backup, da wo es nicht möglich ist und dass ich einfach eine flächendeckende Zugang schaffe zu Kommunikation.
Ja, ganz wichtiges Thema. Also wir sind heute noch nicht da, da haben Sie vollkommen recht, dass ich jedes Auto eben schon ausstatte mit Satellitenkonnektivität, weil nehmen wir mal als Beispiel die Starlink Mobility Antenne, die hat schon noch irgendwie so 40, 50 Zentimeter und die habe ich jetzt auf meinem Testauto vielleicht drauf oder packe ich vielleicht auf mein Outdoor-Jeep, aber ich fahre wahrscheinlich nicht als klassischer BMW-Fahrer, packe ich mir nicht auf meinen Gepäckständer so eine Antenne. Antenne drauf, sondern da passiert wirklich wahnsinnig viel. Weltweit gibt es da vielleicht eine Handvoll Startups oder auch größere Unternehmen, die daran arbeiten, diese Antenne in ein Format zu bringen, in eine auch Gewichtsklasse und Stromversorgung, dass ich vielleicht nur noch 20, 30 Zentimeter habe und dann wird es nach vorne in jedes neue Auto standardmäßig im Dach verbaut sein, sodass ich nach vorne in jedem Auto auch Satellitenkonnektivität habe.
Von wie vielen Jahren reden wir denn da? Also wann wird das denn soweit sein? Kann man das sagen?
Ja, also man redet vielleicht so von 3 bis 5 Jahren.
Okay.
Also wenn man auch von dieser Technologieantenne, Unio ist jetzt auch Teil der 5GAA, der Automotive Association, da sind auch verschiedenste Player aus Telekommunikation, Automobilbranche und so weiter drin, Startups und große Corporates. Und da spricht man schon so, dass man bis 2030 so weit ist, dass man das wirklich auch massenmarktmäßig dann in den neuen Rollout reinbekommt für den Autos.
Katrin, jetzt kommst du, du kennst beide Bereiche. Ne? Du kennst einmal die Telco-Industrie und du kennst die Space-Industrie jetzt. Was kann denn die Space-Industrie von der Telco-Industrie vielleicht lernen?
Also was die Space-Industrie definitiv von der klassischen Telekommunikationsindustrie lernen kann, ist wirklich dieser hundertprozentige Kundenfokus. Also in einem Telekommunikationsunternehmen ist ja alles auf, ich mache meinen Kunden zum Fan, ich verstehe, was der Kunde möchte und mache alles in meinem Unternehmen auf die Bedürfnisse von meinen Kunden. Und das kann die Space-Industrie auf jeden Fall noch lernen. Nochmal sehr technologisch getrieben, eben noch viel auch Raumfahrtingenieure, sage ich, unter sich, die natürlich diese Innovation und hat ja auch so eine gewisse Romantik, dieses Thema Luft- und Raumfahrt. Ja, das hat ja auch mich gepackt. Ich meine, es kann sich jeder irgendwie träumen davon, einmal unseren Planeten von oben zu sehen. Wir reden von Konstellationssatelliten. Das hat ja auch so eine gewisse technologische Romantik. Und da verlieren sich manche. Aber was ist eigentlich der Use Case draußen beim Kunden? Und was möchte eigentlich der Kunde? Und bin ich überhaupt auch marktfähig mit dem, was ich entwickle? Also ich glaube, es wurde auch in der Vergangenheit oft was am Markt oder an dem Kunden, an dem Endkunden, sei es ein Industriekunde oder ein Privatkunde, auch vorbei entwickelt, weil vielleicht plötzlich Preise waren, wo man sagt, das kann ich ja auf einem normalen Markt gar nicht ohne Förderung von Regierung oder irgendwelchen Staatsprojekten, ESA, DLR, die das sponsern, auf dem Markt verkaufen. Und das kann man auf jeden Fall lernen. Ich glaube, da ist einfach die Telekommunikationsbranche wahrscheinlich 20 Jahre weiter und bedient natürlich da Millionen von Kunden und hat es schon verstanden, da wirklich auch den Kunden zu verstehen und zu fragen, was will denn der Markt?
Ich will das vielleicht unterstreichen durch den Shift, den wir gesehen haben, jetzt ja auch im Launcher-Bereich, also den Raketen, die die Satelliten dann hochbringen in die verschiedenen Orbits, wo sie hin möchten. Und auch das haben wir natürlich in den USA jetzt zuerst beobachtet. Früher wurden Raketen immer staatlicherseits gebaut, entwickelt und gebaut und gestartet. Und das hat sich eben auch radikal geändert mit einem Anbieter jetzt wie SpaceX, der eben als Dienstleistungsunternehmen das macht und staatlicherseits wird einfach die Dienstleistung, der Staat wird eingekauft und dadurch entsteht natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell Und das kann wirklich von großem Vorteil natürlich sein, weil das Kosten reduziert, man hat nicht mehr diese Abhängigkeit und der Staat ist eben oft nicht der bessere Entwickler als innovative Unternehmen, die auch im Wettbewerb miteinander stehen. Und deswegen ist das etwas, was wir jetzt auch in Europa vorangetrieben haben. Das war ein ganz starker deutscher Vorschlag, dass wir jetzt auch in Europa eine European Launch Challenge machen werden, wo wir eben wegkommen von dem Ariane-Programm, was ein sehr erfolgreiches Programm war, das muss man auch sagen, zu Zeiten der Ariane 5, die vielleicht manche noch kennen, die es jetzt nicht mehr gibt, ist einfach alle. Die letzte ist gestartet, es wird keine mehr gebaut. Die hat aber zum Beispiel sehr erfolgreich das James-Webb-Teleskop hochgebracht, das haben vielleicht einige verfolgt, vor mittlerweile 3 Jahren, glaube ich, kurz vor Weihnachten oder was, vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wurde das sehr erfolgreich mit einer europäischen Rakete gestartet. Alle waren ganz stolz. Aber die Ariane kommt eben aus einer Zeit, in der SpaceX noch gar nicht gab, in der es keinen Wettbewerb gab, in der die hohe Verlässlichkeit eine wichtige Rolle gespielt hat, aber eigentlich wir jetzt in einem Bereich sind, wo man auch mit Preisen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir werden jetzt eine Ariane 6 haben, die kurz vor ihrem Erststart steht, worauf wir uns alle sehr freuen und die wird sicherlich auch noch eine Weile einen wichtigen Beitrag zum eigenständigen Zugang zum All leisten. Auch das ist ja für Europa wichtig, dass wir nicht nur von anderen abhängig sind, weil sonst bringt natürlich die Satellitenkommunikation nichts, wenn wir die dann wiederum nur mit anderen starten können, von denen wir auch eine Abhängigkeit haben. Deswegen ist auch die Ariane 6 jetzt wichtig, dass sie kommt. Aber wir haben gesagt, für danach wollen wir eigentlich nicht das nächste staatliche Entwicklungsprogramm wieder starten, für die nächste Ariane 7 oder was auch immer, sondern dann sollen die Firmen, die es gibt, in einen Wettbewerb gehen und vorschlagen, welche Launcher können sie entwickeln und dann anbieten für europäische Starts. Und wir haben ja auch tolle Beispiele. In Deutschland haben wir 3 sogenannte Micro-Launcher-Startups. ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und High Impulse sind die 3, die jetzt alle auch dieses Jahr ihre Erststarts anpeilen. Die sind halt noch klein, Micro, aber der Weg kann natürlich sein, dass auch die größer werden. Auch SpaceX hat nicht mit dem Starship angefangen, sondern da ist natürlich eine Entwicklungsperspektive. Und ich habe das jetzt ein bisschen länger erzählt, weil das eigentlich das Prinzip sehr genau zeigt, dass wir wegkommen wollen von der staatlichen Manufaktur im Raumfahrtbereich hin zu wirklich eben einem Wettbewerb, dem Nutzen von Innovationen, die aus Unternehmen kamen, die auch mit privatem Kapital finanziert werden. Und das funktioniert eben, wenn man wirklich zu diesem Dienstleistungsgedanken kommt. In der Satellitenkommunikation müssen wir diesen Schritt eben jetzt auch noch hinkriegen. Und ich habe schon gesagt, dass wir da auch immer mit der Europäischen Kommission in engem Austausch sind, weil es von ganz alleine sind wir da noch nicht immer ganz auf der gleichen Linie und setzen uns aber stark dafür ein, dass wir auch dort dahin kommen, diese Kommerzialisierung mitzudenken, um eben da auch eine Kosteneffizienz reinzubringen und am Ende dadurch auch eine Nachhaltigkeit reinzubringen. Und letzter Kommentar vielleicht nur, weil wir so ausführlich über Kommerzialisierung reden. Trotzdem bin ich überzeugt, hat auch der explorative Teil der Raumfahrt eine ganz wichtige Bedeutung. Und da kann man natürlich nicht alles durchkommerzialisieren. Es fängt auch da an, auch Mondländer macht die NASA jetzt schon mit kommerziellen Unternehmen, die dann quasi schon so in Challenges auch so kleine Mondrover entwickeln. Also auch dort hat das schon seinen Platz, auch Startups, die zunehmend da aktiv sind. Aber es wird natürlich immer auch Anstrengungen geben müssen staatlicherseits, um dann wirklich Exploration auch zu weiteren Planeten zu ermöglichen, die natürlich nicht unmittelbar einen kommerziellen Use Case haben. Und dieser wissenschaftliche Teil und der Entdeckergeist, der dahinter steht, ist auch ein ganz wichtiger. Den sollte man dadurch natürlich nicht hinten runterfallen lassen, nur weil er nicht einen unmittelbaren kommerziellen Mehrwert hat.
Mhm. Wenn wir über Entdeckergeist sprechen, stelle ich mir natürlich die Frage, also ich habe gelernt, dass wenn SpaceX sozusagen Satelliten, also die werden in Massenproduktion gefertigt, das ist wirklich eine Massenproduktion. Wir hatten uns gerade vorher kurz drüber unterhalten, die sehen aus wie große Smartphones oder Türen und wenn dann so eine Falcon-Rakete hochgeht, dann sind da 60 von diesen Satelliten drin und die gehen dann einmal ins All. So, jetzt haben wir dann wirklich viele, dann halten die Satelliten wohl 5 Jahre so im Durchschnitt, hatte ich gelernt, und dann sollen die in die Erdatmosphäre und verglühen. So die Theorie. Was aber passiert, wenn zwischendurch irgendwo ein technischer Defekt ist und sich Teile lösen und wir vom sogenannten Weltraumschrott dann reden? Wie viel Schrott fliegt denn eigentlich da oben rum, von dem wir, also da kursieren ja auch diverseste Zahlen, aber was passiert denn mit diesem Weltraumschrott und brauchen wir sowas wie einen Umweltschutz, damit wir auch die Forschung und Wissenschaft dort oben gut weiter betreiben können? Nicht, dass irgendwelche Satelliten, die außerhalb der Konnektivität und Kommunikation zuständig sind, auch immer noch dort oben ihren Platz haben. also brauchen wir sowas wie Umweltschutz oder wie wird das denn sein? Oder gibt es, welche Regeln brauchen wir denn, die gerade, glaube ich, noch nicht so richtig definiert sind, zumindest gefühlt in meiner Welt?
Also die Antwort ist ja. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass uns das Thema Weltraumschrott sehr umtreibt. Ja. Bei so einem Beispiel wie den Starlink-Satelliten ist es ein wichtiges Thema. Starlink selber wirbt ein Stück weit damit, was zum Teil auch richtig ist, dass der Vorteil ist, wenn man in so einem niedrigen Erdorbit unterwegs ist, dass die dann immer nach wie vor noch eine Schwerkraft haben und innerhalb einer überschaubaren Zeit auch wieder in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen, was eigentlich ein nachhaltiger Umgang ist aus einer Weltraumschrottperspektive, weil das ist eigentlich das Wichtige, dass alle Satelliten, die oben landen, auch wieder runterkommen. Und runterkommen heißt in der Regel, dass sie eben in der Erdatmosphäre dann verglühen und entweder dann Reste auf die Erde ankommen oder eben komplett alles verglüht, sodass es aber nicht im Weltraum verbleibt. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und dafür kann man natürlich Regeln aufstellen, die bisher in der Regel eher freiwilliger Natur sind, wo wir uns dann natürlich zum Beispiel bei ESA-Projekten, bei öffentlichen Projekten auch dran halten, dass man zum Beispiel sicherstellt, dass auch dass der Satellit bis zu seinem Lebensende noch Sprit hat und man ihn aktiv Richtung Erdatmosphäre wieder steuern kann. Weil wenn die eben sehr hoch sind in den höheren Orbits, dann dauert es sehr lange, bis sie von einem Restanziehungskraft irgendwann wieder auf der Erde landen würden. Und wenn wir von so langen Zeiträumen sprechen, dann sind die natürlich ganz lange noch im Umkreis. Und wenn die nicht mehr steuerbar sind, dann passiert eben das, was ich vorhin gesagt habe. Dann habe ich da ein Objekt, was eben andere mit anderen kollidieren kann. Und dann wird es eigentlich noch schlimmer, weil dann die Teile immer kleiner werden und dann kann ich natürlich überhaupt nicht mehr navigieren und die haben eine hohe Geschwindigkeit im Orbit und stellen deswegen Gefährdungen dar, zum Beispiel auch für die ISS. Da erzählt Matthias Maurer auch immer eine ganz eindrückliche Geschichte, unser Astronaut, der jetzt als letztes auf der ISS war und das war nämlich kurz nach dem Anti-Satellitentest, den damals Russland eben durchgeführt hat. Okay. Und direkt danach mussten die in der ISS dann auf die Kapsel wieder umsteigen, um quasi bereit sein abzudocken, im Falle, dass die Teile, mit denen die ISS dann kollidierte, so schlimm Schaden anrichten, dass die ISS nicht mehr überlebensfähig ist. Also das ist eine ganz ernstzunehmende Gefahr, die da entsteht und deswegen sind diese Regeln so wichtig. Wir arbeiten jetzt in Deutschland gerade an einem Weltraumgesetz, was überhaupt mal dazu führt, dass man eine Pflicht hat bei der Registrierung, dass man erreichbar sein muss. Im Moment ist es noch so, zum Teil, wenn mit einem Satelliten was passiert, an einem Sonntagnachmittag, was nicht sein sollte, gibt es manchmal keine Möglichkeit, jemanden zu erreichen, der überhaupt für diesen Satelliten zuständig ist, weil die Registrierung nicht mal klar geklärt ist. Ne? Also da gibt es ganz abenteuerliche Stories. Okay. Und deswegen brauchen wir tatsächlich ein nationales Weltraumgesetz, an dem wir jetzt arbeiten. Auch die EU plant eine Gesetzgebung, das ist aber auch noch relativ am Anfang. Und es gibt eben auch bei den Vereinten Nationen dazu Prozesse, die natürlich am besten alle einschließen, weil es nicht reicht, wenn wir in Deutschland für unsere Satelliten Regeln machen. Die Verhandlungen sind aber naturgemäß dort nicht so ganz einfach, weil natürlich dort sehr unterschiedliche Interessen von allen Staaten, die Raumfahrt betreiben, zu denen eben auch nicht nur die USA, sondern Russland, China und andere Kandidaten zählen und sich da auf solche Regeln zu einigen, die natürlich auch eine gewisse Transparenz in die eigenen Raumfahrtaktivitäten bringen, ist natürlich nicht ganz trivial.
Okay, also ich dachte schon vielleicht, weil ne, man denkt an Regeln, man brauchen wir Regeln, ist man so deutsch, dass man einfach immer nach Regeln ruft, aber scheinbar brauchen wir wirklich welche, das ist, haben wir mitgenommen. Ich guck ein bisschen auf die Uhr und es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vorbeigeht, wenn wir hier über Satelliten und das All sprechen. Eine Frage, die mir noch wirklich, bevor ich die Zuschauerfragen gerne aufmachen würde, liegt mir wirklich noch am Herzen, nachdem wir über Orbit, Satelliten, All und so weiter und so fort sprechen. Wann ist denn die erste Dienstreise dorthin geplant?
Ich weiß nicht, plant Mio, das Personal mitzunehmen?
Ich würde es mal so beantworten. Ich würde auf jeden Fall mitfliegen. Das ist schon ein bisschen auch ein Traum. Die Frage wurde mir jetzt nicht das erste Mal gestellt und habe auch darüber nachgedacht, würde ich es jetzt tun oder nicht. Ich glaube, wenn man so eine Chance hat, da einmal hochzufliegen, würde ich sie definitiv nehmen. So weit geht meine Neugier auf jeden Fall. Und ich denke, dass es ein faszinierender Moment ist, einmal eben diese Erde von oben zu sehen. Von daher würde ich es machen. Dienstreisen haben wir jetzt erstmal nicht geplant. Wir konzentrieren uns auf unsere Satelliten, die wir hochschießen, genau im Pizza-Format, wie wir es hatten, am besten flach, sodass wir viele auf einmal auch nachhaltig hochbringen können. Aber ein Traum definitiv. Ja.
Frau Christmann.
Also ich höre ja immer die Erzählungen der Astronauten, weil die erzählen, dass wie besonders das eben ist, die Erde einmal von außen zu sehen. Und gerade die beschreiben ja sehr, wie man dann realisiert, wie verletzlich eigentlich unser kleiner Planet in diesem riesigen Weltall ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr besonderer Moment, den ich glaube, ich auch spannend fände. Aber ich sehe meine Aufgabe natürlich absolut nicht darin, für mich selber Reisegelegenheiten zu organisieren, sondern genau für diejenigen, die dann auch richtig viel für uns da oben tun können. Und wir waren jetzt gerade in den USA mit Robert Habeck zusammen, mit unseren Astronauten, um eben unsere Beteiligung an den Mondmissionen dort natürlich auch nochmal hervorzuheben, damit wir dann diejenigen, die sich damit auskennen, also unsere Astronauten, Astronautinnen, denen auch Plätze sichern, um spannende Stories für uns mit zurückzubringen.
Super, prima. Eine letzte Sache noch. Beim Trend-to-Go-Format ist es üblich, meine liebe Kollegin Fine hat das angefangen, ich würde das gerne fortführen. Und zwar haben wir eine Zeitkapsel. Ich habe gelernt, ich muss sie unten anfassen, damit es nicht scheppert. So, eine Zeitkapsel. Und wenn wir sie mit in den Orbit fliegen lassen würden, hat jeder einen Wunsch, einen Gedanken, wie auch immer, wie wir uns das in 20 Jahren vorstellen. Wir sammeln diese ganzen Wünsche, Gedanken ein, werden sie aufbewahren und wer weiß, vielleicht schicken wir sie irgendwann wirklich mal ins Orbit, in den All. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beide nachher Ihren dort mit reinpacken und wir ihn dann sozusagen entsprechend verpacken können. Wenn Sie direkt spontan einen haben, würde ich mich freuen, ihn zu hören. Aufschreiben können wir ihn später.
Also das Format gibt's immer, nicht nur, wenn es um Raumfahrt geht.
Es gibt's immer.
Ah, okay.
Also die Zeitkapsel ist Teil des Formats sozusagen. Und deswegen der Wunsch für die Zeitkapsel sollte wie aussehen? Wo sind wir in 20 Jahren in dem Thema? Fliegen wir dann alle schon zum Mond oder zum Mars?
In 20 Jahren hoffe ich, wir haben auf jeden Fall eine funktionierende, erfolgreiche europäische Satellitenkonstellation. Mhm. Und haben uns nicht abhängig gemacht von USA, China. Für viele Industrien ist wirklich, und das ist mir wichtig, dieses Thema Konnektivität, kritische Infrastruktur. Es war nice to have. Also ich sage immer das Beispiel, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 12, wenn die hinten im Auto sitzt und wir fahren und plötzlich ist kein Netz mehr, dann beschwert die sich, weil sie vielleicht gerade im Teams-Call ist oder Netflix-Movie anguckt, dann ist das nicht gut. Aber wenn ich in einem autonomen, selbstfahrenden Fahrzeug sitze oder auch Sensoren habe, die mit Ampelsystem und so weiter verbunden ist, dann ist wirklich kritisch und dann wünsche ich mir dafür eine europäische Lösung.
Ich wünsche mir, dass wir in Europa die innovativen Akteure in Unternehmen und Wissenschaft haben, die uns ermöglichen, all diese Potenziale dann tatsächlich auch in Europa zu nutzen, sei es in der Konnektivität oder sei es der digitale Zwilling der Erde aus dem Weltraum, der uns ganz viel Wissen darüber gibt, wie wir diesen Planeten auch noch in vielen Jahren unser gesundes Zuhause nennen können.
Wunderbar, super. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Wir haben noch Zeit für Fragen. Haben wir eine aus dem Publikum? Möchte noch jemand eine Frage loswerden? Da hinten gehen Hände hoch. Maiko, würdest du?
Ja. Erstmal ein Dankeschön an den Einblick. Meine Frage richtet sich so ein bisschen daran, dass das Wort Wettbewerb relativ häufig gefallen ist. Und wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, dass wir schon mit SpaceX 5500 Satelliten im All haben, die nächstgrößere Zahl, die genannt worden sind, waren 600, habe ich immer das Gefühl, wir sind leider hinten dran. Und die Frage ist, werden wir jemals wettbewerbsfähig? Und woran scheitert es eigentlich, dass wir nicht diejenigen sind oder nicht die Zweiten sind, die das in Gang setzen? Ist es Innovation? Ist es vielleicht, dass wir nicht mutig genug sind? Scheitert es am Geld? Also was sind die Gründe dafür?
Also jetzt aus Start-ups-Perspektive würde ich sagen, großer Nachteil bei uns in Deutschland und Europa ist definitiv das Thema Finanzierung. Ich habe einfach ganz andere Finanzierungsrunden in Gründungsphasen in USA, als ich sie hier in Europa sehe. Und auch ganz andere Unterstützung von Regierungen mit ganz anderen nochmal Töpfen, als ich sie habe für das Thema Luft- und Raumfahrt. Also da sind wir benachteiligt. Also es ist auch so, wenn ich jetzt, wir haben gerade eine neue Finanzierungsrunde, die wir vorm Sommer schließen wollen, unsere Seed-Runde. Und wenn ich das vergleiche mit Finanzierungssummen, die das Startups in den USA aufrufen, ist das einfach das Doppelte oder Dreifache. Ja, ist auf jeden Fall ein Nachteil.
Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass wir an dem Thema gerade dran sind mit der Startup-Strategie, wo wir versuchen, Barclays-Kapital mehr auch nach Europa zu bringen. Es gibt verschiedene Initiativen, die ganz schick heißen, wie European Tech Champions Initiative und so, die aber genau das zum Ziel haben, dass Regierungen quasi anders, ich würde sagen, anders unterstützen. Natürlich irgendwie hat die NASA nochmal einen größeren Topf, als wir das bisher in Europa zur Verfügung haben. Das Problem ist aber natürlich auch dieses, dass wir in Europa sicherlich noch etwas länger in dieser traditionellen Welt bisher unterwegs waren. Das sieht man eben an diesem Ariane-Programm. Ich habe ja gesagt, dass wir da jetzt gepusht haben, auch aus Deutschland heraus, dann einen Mentalitätswandel und ein neues System zu etablieren. Das ist in Europa aber eben nicht immer ganz trivial, weil man eben viele Mitgliedstaaten hat, die da alle ihre eigenen Ideen drüber haben, viele industriepolitische Fragen eben eine Rolle spielen. Und deswegen tun wir uns da manchmal nicht so leicht, in so eine neue Welt wirklich den Übergang schnell zu gestalten. Ich glaube aber nicht, dass das für immer deswegen verloren ist. Natürlich hat irgendwie Starlink im Moment das Angebot in dem Bereich. Aber es gibt einen Bedarf, mehr als einen Anbieter zu haben. Es gibt im Übrigen auch schon europäische Netze. Wir haben OneWeb Eutelsat zum Beispiel, die ja schon unterwegs sind. Neue Anbieter, die sich auf den Weg machen. Und am Ende wird da auch ein breiteres Ökosystem bestehen. Und es gibt den Bedarf, nicht nur einen Player zu haben. Deswegen ist es aber wichtig, und das müssen wir eben jetzt bei dem IRIS² sicherstellen, dass wir dann natürlich auch eine Technologie verwenden, die auch up-to-date ist und nicht heute was planen, in 5 Jahren ins Weltall zu bringen, was dann eigentlich wieder schon veraltet ist. Und das ist die Challenge bei diesen langen Perioden auch im Raumfahrtbereich, dass man dort eben State of the Art ist. Und da können wir sicherlich in manchen Bereichen noch einen Zahn zulegen.
Und zu der Anzahl der Satelliten auch noch. Also Starlink hat ja jetzt einen klaren B2C-Endkonsumenten-Fokus und will idealerweise jedes Smartphone mit Satellitenkonnektivität ausstatten. Wenn ich aber jetzt auf spezielle Use Cases wie zum Beispiel Mobilität gucke, dann reicht es eben auch eine Konstellation im LEO mit, weiß ich nicht, 250 bis 270 Satelliten zu betreiben und kann trotzdem global quasi für Fahrzeuge Konnektivität und Bandbreitenkonnektivität anbieten. Also da muss ich nicht immer die 5000 plus Satelliten launchen.
Wir haben noch Zeit für eine Frage. Wir überziehen schon wieder, aber eine Frage kriegen wir noch hin. Bitte.
Wettbewerb war ein gutes Stichwort. Ich wollte eine Nachfrage zu IRIS² stellen, weil die Union da ja auch immer ganz fleißig nachfragt im Bundestag und es Anfang des Jahres ja Berichte gab, dass die deutschen Telcos jetzt das Nachsehen haben sollen beim Aufbau von IRIS², obwohl Deutschland ja ein großer Geldgeber ist, auch in der EU. Deswegen meine Frage, ob das nicht nur registriert wurde, sondern auch angegangen wurde, dass deutsche Telekommunikationsunternehmen im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern eben auch mit beteiligt werden am Aufbau des Programms und was da der letzte Stand ist.
Das war genau der Punkt, auf den ich jetzt schon mehrfach hingewiesen habe, dass wir da unterschiedliche Perspektiven haben aus Deutschland und zu dem, wie das Projekt von der Kommission gerade umgesetzt wird oder sich am Anfang der Umsetzung befindet. Und das ist genau ein entscheidender Punkt. Wir wollen, dass kommerzielle Use Cases daran angeschlossen sind. Dafür sind die Telcos ganz, ganz wichtig. Und die haben nach dem bisherigen Setup, das in Aussicht steht, das ist ja alles ein laufendes Ausschreibungsverfahren, deswegen alles natürlich noch sehr offen, keine sehr prominente Rolle. Und das ist genau das, worüber wir jetzt auch mit der Kommission unter anderem in engem Austausch sind. Wir wissen, dass eben da auch gerade ein Vergabeverfahren läuft. Also alles etwas komplex, wie es das gerne ist in Europa. Aber das sind genau die Themen, die wir gerade doch auch sehr deutlich ansprechen.
Wunderbar. Dann vielen Dank. Die Zeit ist leider mehr als abgelaufen. Es war super spannend, über dieses Thema zu sprechen. Mir bleibt nur noch eins, und zwar auf unser nächstes Event hinzuweisen, was am Donnerstag, jetzt kommenden Donnerstag, bei uns stattfinden wird. Das ist der UDL Digital Talk mit Canu Jobatai und unserem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Es geht am 11.04. um 18.30 Uhr geht's los. Alle sind herzlich eingeladen. Und mir bleibt nur noch, mich zu bedanken. Es war toll, Katrin, dass du da warst, Frau Christmann, dass Sie da waren. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, allen anderen auch. Und einen schönen Abend, einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.